Deutschlandfunk. Das Wichtigste heute Morgen.
Die geplanten jährlichen Verteidigungsausgaben würden faktisch immer aufgestockt, betonte Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen, CDU, in dieser Sendung.
Wenn man sich die letzten 6 Jahre anschaut, lagen unsere tatsächlichen Ausgaben, also das, was wir jedes Jahr investieren, immer deutlich höher über dem, was ursprünglich mal geplant war. Das heißt, übersetzt, die sogenannte mittelfristige Finanzplanung ist immer sehr zurückhaltend. Entscheidend ist für mich, was wird tatsächlich im aktuellen Jahr investiert? Und da ist ein Punkt vor allen Dingen wichtig, dass was ganz konkret investiert wird, das braucht die Truppe. Denn wir alle wissen, dass nach diesen vielen, vielen Jahren des Kürzens, dass wir die Trendwenden und die Modernisierung der Bundeswehr nach vorne treiben müssen.
Erneut hat das britische Unterhaus keinen eigenen Ausweg aus der Brexit-Krise gefunden. Jens-Peter Marquardt.
Statt 8-mal No, jetzt 4-mal No und wieder kein Yes. Der Antrag, nach dem Austritt in der Zollunion mit der EU zu bleiben, scheiterte nur knapp mit 273 zu 276 Stimmen. Klarer, dass Nein zum weitergehenden Antrag, nicht nur in der Zollunion, sondern auch im Binnenmarkt zu bleiben. Dafür gab es 261 Ja-Stimmen und 282 Nein-Stimmen. Auch für ein neues Referendum gab es erneut keine Mehrheit. 280 Abgeordnete stimmten dafür, 292 dagegen. Die geringste Zahl der Ja-Stimmen bekam der Antrag, die Kündigung der EU-Mitgliedschaft zurückzunehmen.
In der Türkei hat die Regierungspartei AKP von Präsident Erdogan nach den Kommunalwahlen vom Wochenende weiterhin das Sagen. Daran änderten die Verluste in den großen Städten nichts, analysierte Hans-Georg Fleck, Leiter der Friedrich-Naumann-Stiftung in Istanbul, auch in dieser Sendung.
Die AKP ist nach wie vor die mit Abstand stärkste Partei. Daran hat sich durch diese Wahl nichts geändert. Aber es zeigt eben auch dem Fußvolk der AKP, dass dieser Prozess des unendlichen und dauerhaften Sieges, den Erdogan sozusagen versprochen hat, irgendwann mal zu einem Ende kommen könnte. Und vielleicht ist der 31. März 2019 tatsächlich der Beginn eines Wandlungsprozesses. Und wenn man weiß, das wissen kundige Beobachter der Türkei schon lange, dass es eben außer der AKP-Türkei auch eine andere Türkei gibt, dann hat diese andere Türkei am Sonntag gezeigt, dass sie lebens- und aktionsfähig ist.
Innenminister Horst Seehofer stellt am Vormittag die Kriminalstatistik für 2018 vor. Barbara Schmidt-Matern.
Nach Informationen der Zeitung Die Welt ist die aktuelle Statistik vor allem in zwei Punkten auffällig. Zum einen nimmt die Drogenkriminalität in Deutschland zu. Die Zahl der Wohnungseinbrüche ist vergangenes Jahr hingegen gesunken, und zwar auf den niedrigsten Stand seit über 20 Jahren. Verglichen mit dem Jahr 2017 gingen die Einbrüche sogar um 16% zurück. Grund für den Rückgang dürften besser gesicherte Türen und Fenster sein, sowie ein höheres Strafmaß für Einbrüche in Privatwohnungen. Verkehrsunfälle, Steuerhinterziehung und Staatsschutzdelikte werden in der Kriminalstatistik nicht erfasst, wohl aber Mord, Totschlag, Vergewaltigung, Raub und Diebstahl.
Die Bundesregierung entlässt deutsche Unternehmen aus der Verantwortung, wenn es um die Einhaltung von Menschenrechten bei ausländischen Produktionen geht. Das zeige der Freiwillige Nationale Aktionsplan, kritisierte Armin Pasch vom katholischen Hilfswerk Miserio, auch in dieser Sendung.
Kritisieren tun wir, dass das Monitoring, was dafür vorgesehen ist und was von Ernst & Young durchgeführt wird, sehr, sehr schwach ist. Es sollen nur die Verfahren geprüft werden, nicht aber die Wirksamkeit im Sinne der Menschenrechte. Das beruht auf Unternehmensantworten. Die Plausibilität wird aber nicht anständig überprüft. Die Anforderungen bleiben hinter den internationalen Standards weit zurück. Und jetzt hat das Kanzleramt und das Wirtschaftsministerium nochmal einen Anlauf genommen, dieses Monitoring komplett weichzuspülen. Und das Ziel ist ganz klar, die Standards so niedrig zu schrauben, dass die Hälfte der deutschen Unternehmen das ganz locker besteht und damit eine gesetzliche Regelung bzw. eine Debatte darum schon im Keim erstickt wird.
Nach dem schweren Gewitter in Südnepal wird allmählich das ganze Ausmaß der Folgen deutlich. Bernd Musch-Borowska.
Mindestens 27 Menschen sind ums Leben gekommen und Hunderte verletzt worden. Mehrere Ortschaften in den südlichen Ebenen unterhalb des Himalaya-Gebirges wurden zerstört, als am Wochenende plötzlich ein schwerer Sturm über die Region an der Grenze zu Indien hinwegfegte. Während die Helfer Verletzte bergen und Leichen abtransportieren, trauern Witwen und Waisen um ihre Angehörigen. Die umliegenden Krankenhäuser sind überfüllt. Einige Schwerstverletzte seien in die Hauptstadt gebracht worden, sagte der Sprecher der nepalesischen Streitkräfte Sadoch Kumar Adhikar, einem Reporter der Nachrichtenagentur Reuters. Schwere Regenfälle gibt es in Nepal im Frühling häufig, sie sind jedoch selten so stark.